da steht oder da beginnt die Bergpredigt. Wir wollen heute zunächst die ersten 12 Verse uns mal vornehmen. Ich denke, ich lese die erstmal und dann versuchen wir ein wenig uns grundsätzlich über die Bergpredigt vor Augen zu führen und dann auch den Text mal in einer Vers-für-Vers-Betrachtung ein Stück weit durchzugehen. Das ist so der Plan für den heutigen Morgen. Lesen wir den Text, Kapitel 5, Matthäus-Evangelium, ab Vers 1. Als er, also der Herr Jesus, aber die Volksmenge sah, stieg er auf den Berg, und als er sich gesetzt hatte, traten seine Jünger zu ihm, und er tat seinen Mund auf und lehrte sie und sprach: Glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Glückselig die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. Glückselig die Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren. Glückselig die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Glückselig die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Glückselig die um Gerechtigkeit willen Verfolgten, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles Böse lügnerisch gegen euch reden werden, um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß in den Himmeln. Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch waren. Ja, soweit der Bibeltext für den heutigen Morgen. Wir wollen ja eine Predigtreihe über diese Seligpreisungen jetzt in den nächsten Sonntagen hören, uns intensiv mit diesen zwei Kapiteln hier im Matthäusevangelium beschäftigen. Und jetzt könnte man meinen, das ist die längste Predigt, die der Jesus überhaupt gehalten hat, als er auf der Erde war. Nun, die Seligpreisungen, ich weiß nicht, wann ich das erste Mal eine Predigt darüber gehört habe, aber ich habe schon ganz viele darüber gehört. Und ich glaube, ich habe noch viel mehr Kommentare oder Bibelauslegungen zu diesen Texten gelesen. Es ist einfach eins der zentralen, eine der zentralen Bibelstellen, über die sich unglaublich oft ausgelassen wird. Und auch wenn du von wirklich guten Apologeten, von guten Predigern etwas zu diesen Texten liest, musst du schon sehr genau hinschauen. Denn es ist erstaunlich, die Vielfalt der Auslegungen dieses Textes. Ich glaube, dass diese ganz lange Predigt, die über zwei Kapitel quasi geht, und da sind viele Kommentatoren des Textes auch sich eigentlich einig, nicht eine Predigt sind, sondern eine Zusammenfassung verschiedener Predigten. Das macht auch wahrscheinlich sehr viel Sinn, weil es schon gute Unterschiede drin gibt über die Thematik und über die Sachen, die der Herr Jesus da weitergibt, dass es verschiedene Abschnitte sind. Aber das spielt eigentlich keine Rolle, ob es jetzt eine Predigt war oder ganz viele. Aber wie gesagt, ich kann es mir ganz gut vorstellen, weil sonst wäre das einfach eine unglaublich lange Zeit auch gewesen. Und das wäre also schon schwierig, das vielleicht in einem Abhandlung sich anzuhören, damals zu der Zeit. Aber egal wie, ich denke, es ist eine längere Rede des Herrn Jesus. Und zwar, der Matthäus möchte uns ja den Blick auf den Herrn Jesus richten als den König. Also als den Obersten eines Reiches. Das ist so Thematik oder die bildliche Darstellung, die Matthäus in seinem Evangelium in der Person des Herrn Jesus besonders hervorhebt. Und deshalb ist diese Rede des Königs Jesus sozusagen eine Art Proklamation, eine sittliche und geistliche Verfassung seines Reiches. Oder anders ausgedrückt, das wäre das Grundgesetz des Reiches Gottes, um das es hier geht. Oder ich kann das auch geschäftsmäßig besser vielleicht ausdrücken. Das ist die Geschäftsordnung, nach dem der Laden laufen soll. Und an so einer Geschäftsordnung haben sich alle zu halten, auch die Mitarbeiter. An das Grundgesetz haben sich alle in einem Staat, die Bürger, alle dran zu halten. Es gibt sozusagen die Richtung vor. Der Gedanke, wie man in einem solchen Konstrukt in einer guten Art und Weise zusammenleben kann. Oder wenn wir die 12 Verse von heute Morgen einfach mal uns vor Augen führen, könnte man ganz pragmatisch hergehen und sagen, das ist der, wer will es nicht? Wer will nicht glücklich sein in seinem Leben? Ja, man muss diese Predigt aber auf der anderen Seite auch in die Zeit hineinsehen, in der sie gesprochen worden ist. Es gehört grundsätzlich dazu, wenn wir uns mit Bibeltexten beschäftigen, dass wir, wenn wir uns da Gedanken drüber machen, wenn wir versuchen, eine Auslegung zu diesen Texten zu finden, dass wir uns zunächst mal Gedanken machen, was haben die Menschen, die das als erstes gehört haben, da auch verstanden drunter. So ist es interessant, dass in diesen zwei Kapiteln, Matthäus 5, 6, 7, drei Kapiteln, warum sage ich zwei, ja. Also, dass in diesen Kapiteln niemals die Rede davon ist, wie der Weg zur Erlösung ist, wie wir Vergebung unserer Sünden erlangen können. Also, es ist nichts vom Evangelium enthalten in dieser Bergpredigt, auf den ersten Blick. Wäre auch vollkommen, ich sage mal, Entschuldigung, Blödsinn, die Leute hätten das doch gar nicht verstanden, weil das ist ja noch gar nicht geschehen, dass der Jesus ans Kreuz gegangen ist. Und so konzentriert sich der Herr Jesus auf etwas anderes, auf die wesentlichen Punkte. Die Bergpredigt wurde also vor dem Tod des Herrn Jesus gesprochen und weitergegeben. Was ist dann der Sinn, der Gedanke gewesen, auch gerade dessen, was wir heute Morgen gelesen haben? Was wollte der Jesus seinen Jüngern damit mitgeben? Und ich denke, wir sollten die gesamte Bergpredigt als solche verstehen, dass sie ein Teil des Gedanken Gottes an uns Menschen ist, wo er uns deutlich machen möchte, dass wir mit unserem normalen menschlichen Charakter oder in der Sprache Kanaans ausgedrückt, mit unserem sündigen Charakter nicht in der Lage sind, Gottes Ansprüchen gerecht zu werden. Schon der Gedanke war ja bei dem Gesetz des Moses uns mitgegeben worden. Gott macht uns deutlich, dadurch, dass ihr ein sündiges Leben habt, passt ihr nicht in die Heiligkeit Gottes. Und Gott möchte uns hier auch mit diesen Texten zu verstehen geben, dass unsere eigenen Anstrengungen niemals ausreichen, um in eine lebendige Beziehung mit Gott, dem Vater, zu kommen. Wir können das, was unsere Sünde kaputt gemacht hat, nicht wiederherstellen. Egal, wie wir uns anstrengen, wie wir uns Mühe geben. Wenn wir allein die heutigen Verse sehen, da geht es von Sanftmut, da geht es um Gerechtigkeit, da geht es um Barmherzigkeit. Zeig mir einen Menschen, der in Perfektion diese Eigenarten auslebt. Ich habe keinen gesehen bis heute. Gut, ich bin jetzt nicht der Maßstab dieser Welt und auch nicht das Zentrum, aber zeig mir einen. Ich wüsste keinen. Deshalb ist wohl dieser Gedanke dahinter, dass Gott uns oder dass der Herr Jesus uns und auch seinen Jüngern damals das deutlich machen wollte. Auf der anderen Seite, ich habe eben gesagt, das ist so ein Stück weit der Weg zum Glücklichsein. Auf der anderen Seite macht der Herr Jesus mit der Schilderung, die er hier uns gibt, mit den Aussagen, die er uns hier weitergibt, deutlich, wie der Charakter der Menschen sein wird, die in seinem Reich leben werden. Er möchte uns als Personen auf das wir warten, also auf sein wirklich vollkommen hergestelltes Reich, möchte er uns vorbereiten, wie es da aussehen wird, wie wir da miteinander leben werden. Und es zeigt uns auch in den Schilderungen, die der Jesus hier sagt und weitergibt, etwas von dem Charakter Gottes selber. Denn wir passen nur in die Gegenwart Gottes, wenn wir auch charakterlich zu ihm passen. Und das sind extreme Ansprüche. Das wird zum Beispiel dadurch deutlich, dass das griechische Wort, was hier für glückselig verwendet wird, das heißt, Moment, Makarios, Das ist ein Wort, was zum Beispiel auch der Paulus im 1. Timotheusbrief zum Beispiel über Gott selber sagt. 1. Timotheus 1, Vers 11, da heißt es, ich sage nur die drei Worte, des seligen oder des glückseligen Gottes. Oder in der NEU wird es übersetzt, der in sich selbst vollkommen glücklich ist, dieser Gott. Eine Beschreibung von Gott, die Paulus dort gebraucht. Es gibt noch eine zweite Stelle im 1. Timotheus Kapitel 6, Vers 15, wo das gleiche Wort auch gebraucht wird. Das heißt, unsere Glückseligkeit entspricht dann, wenn wir das so schaffen, wenn wir dann so verwandelt worden sind, wenn wir so gewachsen sind, entsprechen wir dann auch dem Charakter oder der Person Gottes letztendlich. Und diese Bergpredigt ist somit auch eine Lehre des Herrn für seine Jünger. Also für Menschen, die nicht nur bereit sind, von ihm zu lernen, sondern die auch den Wunsch haben, ihm immer ähnlicher zu werden. Das ist, denke ich, mit eins der Hauptgedanken, die Jesus hatte, als er diese Worte insbesondere an seine Jünger lehrte. Also und da muss man auch genau hinschauen, diese Unterweisung, die der Jesus hier gibt, die richtet sich also nur an die gläubigen Nachfolger und nicht an solche Menschen, die keine Verbindung mit ihm haben. Ja, diese Menschen sind auch geprägt von dieser Sehnsucht nach Ruhe, nach Frieden, nach Barmherzigkeit, ja. Aber die können es niemals erreichen, weil ihnen die Verbindung zur Quelle fehlt. Und interessant ist auch, wenn ich auf der einen Seite sage, ich muss schauen, an wen es und zu welcher Zeit es an die Menschen damals gerichtet worden ist, diese Rede. Das zeigt aber auch, weil diese Worte, diese Gedanken des Herrn Jesus den Weg in sein Wort, in die Bibel hineingefunden haben, dass es allgemeingültige Worte sind für alle Zeiten. Und deshalb ist es interessant, wenn du die Kommentare zu diesem Text hier liest, gerade diese Kommentare, die aus dem Bereich unserer Brüderbewegung herauskommen, da wird unglaublich viel drüber nachgedacht. Gilt das für uns heute oder gilt das nur für die Juden damals oder gilt es für die Juden im zukünftigen tausendjährigen Reich und. Ich will das gar nicht kommentieren. Ich sage einfach nur, es ist interessant, welche Gedankengänge da zusammenkommen und welche Zusammenhänge zum Beispiel auch aus dem Buch Daniel hierzu gefunden werden. Das lohnt sich vielleicht doch mal, sich damit auseinanderzusetzen, das nachzudenken. Aber vom Grundsatz her sind diese Worte für dich und mich, die wir den Herrn Jesus nachfolgen wollen, heute gültig und wichtig. Und das ist das, was uns eigentlich auch bewegen sollte, wenn wir die ganze Bergpredigt betrachten. Es gilt für alle Zeit. Diese Seligpreisungen beziehen sich auch auf, ja, grundsätzlich erstmal auf Menschen, egal zu welcher Zeit sie leben und unter welchen Umständen sie leben. Und seit der Zeit, als Jesus diese Seligpreisung ausgesprochen hatte, bis heute haben sich die Umstände vielfach und immer wieder verändert. Aber die Menschen mussten, egal unter welchen Umständen sie gelebt haben, gesellschaftlicher Art oder auch persönlicher Art, für jeden Einzelnen, der dem Herrn Jesus nachfolgte, galt oder gelten diese Worte. Somit ist, auch wenn es sozusagen das Grundgesetz für das Reich Gottes, für das himmlische Reich ist, gilt, ist es trotzdem kein politisches Programm, was der Jesus hier ausgesprochen hat, was für die Obrigkeit in erster Linie Geltung hat. Es wäre schön, wenn die Obrigkeiten sich daran halten würden. Ja, aber wie gesagt, es gilt für Menschen, die in einer bewussten Beziehung mit Jesus leben, und das ist bei der Obrigkeit leider oft nicht der Fall. Somit ist es kein politisches Programm für diese Obrigkeit, sondern es hält einfach wirklich viele Verhaltensregeln für unser persönliches Leben, für das Leben der Jünger des Herrn Jesus. Und weil das für dich und mich persönlich gilt, ist es interessant zu sehen, dass es hier nicht alleine um den, so will ich es mal ausdrücken, zukünftigen Charakter, den ich an den Tag legen werde, wenn ich mehr gewachsen bin in Jesus oder wenn ich verwandelt worden bin in den neuen Leib, den ich bekommen werde, sondern es schildert tatsächlich den Charakter unseres Königs, des Herrn Jesus selbst, Das ist die Wertigkeit dieser Aussage. Hier, was der Jesus hier sagt, das ist er in Person. Und wenn wir eine Vorstellung über den Herrn Jesus bekommen möchten, dann müssen wir diese Aussagen alle auf ihn zunächst beziehen. Und dann staunen wir doch, denke ich, darüber, wie fantastisch unser Herr ist, wie großartig er ist, wie allumfassend perfekt er ist. Und dann ist es doch selbstverständlich, dass ich als sein Nachfolger versuchen möchte, ja, ich sag's mal so, ihn nachzuahmen, von ihm zu lernen. Oder wie Paulus das ausdrückt, verwandelt werden in sein Bild. Und das soll die Motivation sein der gesamten Bergpredigt. Ja, gehen wir mal in den Text von heute rein und fangen mal gleich vorne mit an. Als der Herr Jesus die Volksmenge sieht, steigt er auf den Berg hinauf. Es ist schon einmal ein Mensch, ein Mann auf einen Berg gestiegen und hat Worte Gottes empfangen. Das war Mose. Aber der Jesus steigt hier nicht auf den Berg, um wie damals der Mose das Gesetz zu empfangen, sondern man könnte es durchaus so auslegen, ja, dass er auf den Berg steigt, um seinen Jüngern das Gesetz zu erklären, auszulegen, Gedanken dazu mitzuteilen, zu vertiefen, beziehungsweise zusammen mit dem Gesetz wichtige Verhaltensregeln, ja, nochmal in wenigen, ganz knappen Worten darzulegen. So Schlagwörter, die einen mitnehmen, die man mitnehmen kann, an die man sich jeden Morgen neu erinnern kann. Interessanterweise in der gesamten Bergpredigt tauchen eigentlich nur 2 von den 10 Geboten einmal auf. Somit ist es letztendlich keine Auslegung der 10 Gebote, der Gesetze, die Mose damals auf dem Berg empfangen hatte. Aber alle die Aussagen des Herrn Jesus, die er hier macht, stehen in einem engen Zusammenhang damit. Technisch gesprochen könnte man jetzt auch sagen, der Jesus zeigt den Sollzustand auf. Den Ist-Zustand, den kennen wir alle. Ja, wir brauchen ja nur unser Leben anzuschauen. Aber da wird ein Zustand aufgezeigt, so sollte es sein und so wird es einmal sein, wenn du in der Gegenwart Gottes in seinem Reich lebst. Das heißt, dieser Sollzustand, den der Herr Jesus hier aufzeigt, der uns vielleicht an dem einen oder anderen Punkt auch echte Schwierigkeiten bereitet, weil wir merken, wie mangelhaft wir eigentlich an dem Punkt gerade sind, ja, soll uns Zuversicht geben, Freude, Mut. Du wirst einmal so sein. Das ist etwas Geniales eigentlich, ja. Aber in unserer heutigen Situation ist es herausfordernd. Weil wir merken, wir passen noch nicht ganz in diese Beschreibung des Sollzustandes hinein. Und dann geht es los mit diesen Glückseligpreisungen. Und diese Glückseligpreisungen könnte man in 2 Gruppen aufteilen. Zunächst mal die Verse 3 bis 6. Das ist die erste Gruppe der Glückseligpreisungen. Da spricht der Herr davon, was für Menschen in das Reich Gottes hineingehen werden. Also wer wird Teilhaber an diesem Reich Gottes? Und da wird es interessant. Denn da, ich habe vorhin gesagt, dass diese Glückseligpreisungen dazu dienen werden, uns deutlich zu machen, dass wir eigentlich gar nicht da hineinpassen, weil unser Charakter dem nicht entspricht. Und der Jesus macht hier deutlich, so wie ihr ein menschliches Reich, also ein Land oder eine Gesellschaft kennt, in der ihr lebt, wird es im Himmel nicht sein. Denn in der Gesellschaft, wo ihr lebt, in dem Land, in dem ihr lebt, da kommt es auf Selbstvertrauen an. Da kommt es auf Durchsetzungsvermögen an. Da kommt es auf eigene Stärke an, wenn du, ja, ich möchte es mal so sagen, erfolgreich dein Leben führen möchtest. Im Reich der Himmel geht es genau um das Gegenteil. Es muss, wenn wir uns mal in die Lage der Jünger von damals versetzen, für die ein Schock gewesen sein, was der Jesus ihnen hier erzählt. Nämlich, dass es über Leiden, über Verfolgung, über Benachteiligung geht, Bürger des Reiches Gottes zu werden. Ihre Erwartungshaltung war doch eine ganz andere. Sie waren glücklich, endlich haben wir den Messias gefunden. Der, der uns vor vielen tausend Jahren bereits verheißen worden ist, wo die Zusage des heiligen Gottes steht, dass er diesen Retter, diesen Messias senden wird für sein Volk, für das Volk Israel. Und sie waren glücklich, das ist er. Der, der uns gerufen hat, dem wir jetzt nachfolgen, der wird die Revolution vorantreiben. Der wird dem Römischen Reich mal zeigen, wo der Hammer hängt sozusagen. Der wird seine Macht ausspielen. Und auch diesem Lackaffen des Herodes, der sich so anpasst, der sich so windet und der so korrupt ist, der kriegt die Meinung gezeigt von dem Messias. Und wir sind die Ersten, die ihm nachfolgen. Wir werden die entsprechende Position einnehmen. Das ist jetzt vielleicht etwas übertrieben alles dargestellt, aber ich kann mir das gut vorstellen, was sich so in den Gedanken der Jünger teilweise abgespielt hat. Und wir lesen ja teilweise Ansätze davon. Und jetzt kommt der E-Messias, der ihr starker Herr sein wird, an und sagt, es geht über Leiden, es geht über Verfolgung, ihr werdet benachteiligt werden. Ich denke, das hat sie richtig erstmal vom Hocker gehauen, wenn sie dann in der nächsten ruhigen Minute mal über das Gesagte nachgedacht haben. Denn sie erwarteten von ihrem Messias, ihrem Anführer, etwas ganz anderes. Ja, ich denke, das macht schon am Anfang gleich deutlich, Gott denkt anders als wir Menschen. Und er ist in seinem Charakter anders als wir. Wir sind geprägt von seinem Widersacher, von dem Teufel. In unserem Denken, in unserem Verhandeln, in unserem Handeln. Unsere ganze Gesellschaft ist davon geprägt letztendlich. Gott führt schon mal andere Wege, als wir sie vielleicht erwarten. Und es fängt an, oder es ist hier im Vers 3 ein interessanter Ausdruck. Da geht es um die, die arm im Geiste sind. Ich muss ehrlich gestehen, als ich in früheren Jahren über diesen Text gelesen habe, habe ich immer gedacht, boah, wie gnädig ist Gott. Auch an die Doofen denkt er. Ich sage es mal so ganz drastisch, bitte nicht falsch verstehen. Also die, die etwas niedrigen IQ haben zum Beispiel, ja, auch die hat Gott lieb und die versorgt er. Ja? Und die werden mal, auch wenn sie die Botschaft gar nicht verstehen können, weil sie gar nicht so weit denken können, die werden mit ins Reich der Himmel hineinkommen. War immer so mein Denken. Gebe ich ganz offen zu. Mit den Jahren denke ich mittlerweile ganz anders über diesen Vers. Und sage danke, dass ich zu diesen Armen im Geist gehören darf. Der Ausdruck arm im Geist ist doch eigentlich eine innere Haltung, die der Jesus hier beschreiben möchte. Eine, die von innen herauskommt. Eine Haltung, die nur Gott eigentlich erkennt. Im Gegensatz zum Beispiel zu denen, die gleich drankommen, die Sanftmütigen, das erkennen die Menschen um uns herum, auch wenn ich sanftmütig bin. Aber meine Haltung, arm im Geist zu sein, drückt doch etwas ganz anderes aus. Denn das sind Menschen, die endlich geleitet durch den Heiligen Geist begreifen, dass sie in ihrem Denken, egal wie viele Studien und wie viele Professorentitel sie letztendlich haben, dass sie in ihrem Geist arm sind in Bezug auf Gott. Mir ist das heute Morgen so deutlich geworden, die Dimension der Leiden unseres Herrn, auch in seinen Emotionen, in seinen Gefühlen. Wie gewaltig ist die Dimension des Intellektes unseres Gottes? Da ist der Intellekt eines Herrn Einstein oder wer immer noch als intelligent gilt, nichts dagegen. Geschweige denn meiner. Ja. Gott ist viel größer. Und ich bin arm in meinem Denken ihm gegenüber. Ich habe nichts. Ich kann noch so viele Dinge versuchen zu begreifen, zu verstehen. Das ist nichts gegenüber das, was Gott kann. Und wenn ich das anfange zu begreifen, dass, egal wie schlau ich bin, ich Gott nichts bringen kann, dann ist das erste Kennzeichen von echter Buße. Arm im Geist zu sein, bedeutet bußfertig zu sein. Buße erzeugt Armut im Geist. Und da muss alles seinen Anfang haben. Selbstherrlichkeit ist eigentlich genau das Gegenteil dessen, was der Herr von den Menschen seines Reiches verlangt. Und als der Jesus auf der Erde war, da lebten seine Jünger in einer Gesellschaftsform, die geprägt war von anmaßenden Herrschern waren zunächst der Kaiser in Rom, ein Mann, der sich fürchterliche Dinge herausnahm, der meinte, er wirklich der Größte, Schönste und Beste. Ja? Und das setzte sich in der kleinen Weise nach unten weiter fort. Da gab es einen Pilatus, da gab es einen Herodes, vor allen Dingen auch einen geistlichen Führer letztendlich des Volkes der Juden, der auch in seiner Selbstherrlichkeit fast vergangen ist, ungefähr. Er fühlte sich so schön, so intelligent, so geistlich, ja, dass da nichts mehr drüber gehen konnte, so ungefähr. Das war die Gesellschaft, in der sie lebten, die Jünger. Und das prägt einen, da kann man machen, was man will. Ja. Die Jünger, denen sagt er Jesus aber, an diesem Reich oder an diesen Gedankengängen sollt ihr kein Teil haben. Ihr sollt euch nicht damit identifizieren, sozusagen. Und ihr ganzes Wesen sollte entgegengesetzt des Mainstreams der damaligen Zeit sein. Damit stellst du dich außerhalb der Gesellschaft eigentlich. Dadurch verlierst du dein Ansehen in deiner Umgebung. Die Leute lachen über dich und sagen, du bist der Ewiggestrige. Du bist dumm. Du missachtest alle wissenschaftlichen Erkenntnisse sozusagen. Das ist etwas, was uns wehtut, was unserem Ego nicht passt. Aber genau diese Situation fordert der Jesus hier von seinen Jüngern damals. Und die fordert er letztendlich auch von uns. Und interessant ist, wenn wir den Herrn Jesus genau betrachten in seinem Leben auf dieser Erde, er selbst hat es in Perfektion vorgelebt. Er hat sich nicht dieser gesellschaftlichen Strömung und dem Denken der Mehrheit untergeordnet. Er hatte überhaupt kein Bestreben, etwas darzustellen. Selbst als die Menschen ihm mit großer Emotion zujubelten, als er nach Jerusalem einzog, als er auf diesem Esel dort ritt, der hat nicht auf dem Esel gesessen und den gemacht, ja, und sich, ja, gebauchpinselt gefühlt. Lesen wir jetzt zwar nichts von, aber das passt überhaupt nicht zu seinem Charakter. Weil er wusste genau, den Weg, den er jetzt da gerade nach Jerusalem reingeht und wo die Menschen ihm noch zujubeln, wird sich innerhalb weniger Stunden umkehren in einen Ausdruck von unglaublichem Hass. Das wusste er. Deshalb hat ihn das nicht irgendwo, ja, emporgehoben sozusagen in seinem Empfinden, sondern er behielt diese Bescheidenheit, die auch ein Ausdruck von Armut im Geiste ist. Und deshalb wünsche ich uns allen, dass wir das verstehen. Es kommt auf unsere innere Haltung an. Denn Jesus sagt, nur so wirst du Anteil am Reiche des Himmels haben. Es geht weiter mit den glückselig, die Trauernden. Man könnte diesen Vers auch anders übersetzen, das habe ich interessanterweise mehrfach in den Kommentaren auch mal dazu gelesen. Glücklich sind die, so übersetzt zum Beispiel auch Karl-Heinz von Heiden, glücklich sind die, die Leid über Sünde tragen, denn Gott wird sie trösten. Ja, was ist Ausdruck von Trauer? Du hast etwas verloren, was dir wertvoll war, was dir wichtig war. Du hast einen tiefen inneren Schmerz, empfindest du. Du bist betrübt über die augenblickliche Situation, in der du jetzt leben musst. Du trauerst über etwas, was weg ist. Der Jesus hat auch getrauert, aber über die Umstände, in denen sein Volk lebte. Und da hat er drüber geweint, weil sie gottlos lebten. Das war für ihn schmerzhaft. Ich glaube, wir kennen Trauer als allererstes in dem Begriff, wenn ein lieber Angehöriger verstirbt. Das macht uns deutlich, wie tief uns so etwas berührt. Wenn etwas nicht mehr so ist, wie wir es gerne hätten. Das ist schmerzhaft. Aber hier geht es vielleicht auch genau, und deshalb auch diese interessante Übersetzung, glücklich sind die, die Leid über Sünde tragen, denn Gott wird sie trösten. Mir ist das letzten Sonntag, glaube ich, war es in der Predigt, wo es ums Fruchtbringen ging. War ja überhaupt interessant, diese Tage, denke ich, wenn wir diese Übertragungen mitgesehen haben, aber Frucht bringen ist auch verbunden mit etwas Leid. Das hat der Winzer deutlich gemacht, indem er seine Astschere gezeigt hat. Es muss etwas beschnitten werden. Es muss auch schon mal etwas weggenommen werden, damit die Frucht wachsen kann. Und ich glaube, das ist genau das Leid über Sünde tragen. Dass mir etwas fürchterlich leid tut und ich trauere darüber, Herr, es ist so blöd, dass mir diese Sünde wieder passiert ist. Ich kenne das von mir. Das ist einfach so. In dem Moment, wo du die Sünde tust, fühlst du dich vielleicht noch glücklich. Aber in dem Moment, wo du zurückblickst und denkst, so ein Mist, schon wieder passiert. Das ist Trauer. Das ist aber auch wieder ein Schritt der Buße. Ein Schritt der Umkehr. Ein Schritt des Wachsens. Und auch von dem Herrn Jesus wird es deutlich gesagt, Jesaja 53 ist eigentlich ein Kapitel, was sehr viele Parallelen zu dieser Bergpredigt oder zu diesen ersten 12 Versen der Bergpredigt aufzeigt. Jesaja 53, Vers 3. Der Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wird das geschildert. Der Mann Jesus hat es geschmerzt, nicht nur körperlich die Nägel, die durch seine Füße und Hände geklopft wurden. Den hat es geschmerzt, meine Sünde, die auf ihn gelegt wurde. Das tat dem richtig weh. Und ich weiß noch, mein Studienkollege, mit dem ich eine Wohngemeinschaft hatte, der sagte einmal, jeder meiner Sünden ist eigentlich so ein Hammerschlag auf den Nagel in seiner Hand. Bildlich gesprochen, ja, aber das hilft uns vielleicht, das ein Stück weit zu verstehen. Glückselig die Trauernden. Wie kann man glücklich sein über eine Trauer? Ist der erste Gedanke. Passt nicht. Und doch, für den, der mit Jesus leben möchte, passt das, denke ich, sehr, sehr gut. Deswegen ist der Herr Jesus auch hier an diesem Punkt großes Vorbild. Im nächsten Vers geht es um die Sanftmütigen und die stehen im Kontrast zu der äußerlichen Demonstration von Macht und Autorität. Das ist das, was wir kennen in dieser Welt. Ein Führer eines Landes, ein Präsident, ein König oder meinetwegen auch ein Diktator, das müssen kräftige Leute sein. Das müssen Leute sein, die ihre Macht letztendlich ein Stück weit zeigen. Selbst wenn unser Bundeskanzler manchmal sehr zögerlich ist in seinen Reden und Aussagen und Entscheidungen, aber letztendlich demonstriert er Macht, hat er gerade jetzt wieder in München dann deutlich gezeigt. Ja, auf einmal kommt er heraus und sagt, Jungs, ihr müsst auch Gas geben mit den ganzen Entscheidungen. Ja, ihr müsst vorankommen. Das ist Zeigen von Macht, von Autorität. Und der Jesus sagt hier, glücklich sind die, die sich nicht selbst durchsetzen, sondern ihrem Herrn volles Vertrauen schenken. Das ist die Aufgabe der Christen. Betet für die, die Gott in Verantwortung gesetzt hat. Ich glaube, wir haben damit letztendlich viel mehr Möglichkeiten, den Hebel in Bewegung zu setzen, als das Politiker meinen, mit ihrer Entscheidung zu tun. Aber das ist sanftmütig. Fällt mir schwer, das umzusetzen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Wenn ich in politische Diskussionen mit Bekannten oder mit Geschäftskollegen oder was auch immer einsteige, dann hört sich das anders an. Ja? Wir sollten davon lernen, glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Das sind Zusagen, die Erfüllung finden, das kann man schon in der Offenbarung lesen. Ja? Also, wir sollten unser Vertrauen wirklich auf den Herrn setzen. Das ist etwas, was Sanftmut ausdrückt. Nicht nur in diesen gewaltigen, großen Entscheidungen, sondern auch in unseren kleinen, alltäglichen Dingen. Auch da, glaube ich, müssen wir alle immer wieder lernen. Und dann geht es weiter in Vers 6. Glückselig, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. Glücklich sind die, die einen Durst, einen Hunger nach Gerechtigkeit haben. Sehnt sich nicht die ganze Welt danach? Endlich in einer gerechten Welt zu leben, ist der Wunsch eines jeden. Ich glaube, es gibt wirklich keinen Menschen, der nicht die Sehnsucht danach hat. Ein tolles Zeichen der Schöpfung Gottes. Denn Gott hat den Menschen in seinem Ebenbild geschaffen. Ja, und somit ist es selbstverständlich, genauso wie ein Mensch an die Ewigkeit denkt, egal ob er an Gott glaubt oder nicht, Das kann niemand wegwischen, dass es keine Ewigkeit gibt in seinen Gedanken. Genauso ist dieser Wunsch nach Gerechtigkeit so tief in uns Menschen verankert. Die ganze Welt sehnt sich danach, in einem Land oder in einer Region zu leben, in der echte Gerechtigkeit herrscht. Schafft selbst eine freiheitliche Demokratie wie in unserem Land nicht. Gerechtigkeit ist etwas anderes. Ich habe es diese Woche wieder mal erlebt, wenn du vor Gericht stehst. Ich hatte geschäftlich da zu tun. Und du denkst, das ist doch eindeutig klar, die Rechtslage. Ich meine, das Urteil ist noch nicht gesprochen, das scheint zu unseren Gunsten zu tendieren, aber da sagst du auch, ey, da müsste doch sofort jeder eigentlich sagen, hallo, das sind Fakten, die sind so glasklar. Warum wehrt sich der andere noch dagegen und warum deutet die Richterin noch an, naja, wir müssten noch das und jenes überlegen. Also Gerechtigkeit ist schwierig, die wirklich zu erleben oder umzusetzen. Aber interessanterweise, diese Gerechtigkeit wird kommen. Eine Welt, in der Gerechtigkeit herrschen wird. Weil diese Welt von dem regiert wird, der die Gerechtigkeit selbst in sich trägt, Jesus Christus. Gerechtigkeit in dieser Welt wird kommen. Danach sehnt sich auch unser Herr selbst. Auch da wieder Jesaja 53, Vers 11. Von der Mühsal seiner Seele wird er Frucht sehen und sich sättigen. Durch seine Erkenntnis wird mein gerechter Knecht die vielen zur Gerechtigkeit weisen. Und ihre Ungerechtigkeiten wird er auf sich laden. Der Vers ist so ein bisschen verschachtelt, finde ich, formuliert. Er fängt eigentlich hinten an. Da geht es erst um das Sättigen. Da wird ein Hunger gestillt werden. Das ist die Zusage über Jesus Christus. Und dann kommt der Punkt, dass das nur durch den geschehen kann, der überhaupt selbst die Gerechtigkeit darstellt. Er wird vielen zur Gerechtigkeit weisen. Das kann aber nur funktionieren, wenn die Ungerechtigkeit weggeräumt wird. Und die kannst du nicht einfach so wegschmeißen. Die belastet uns einfach, die hängt uns an, uns Menschen. Und die wird er auf sich laden. Er wird uns entlasten von unserer Ungerechtigkeit. Auch von den ungerechten Dingen, die ich in meinem Leben tue, von den Entscheidungen, die ich getroffen habe, sei es in meiner Familie, in der Firma oder sonst irgendwo. Da werde ich entlastet durch Jesus Christus. Und der Jesus musste, das war die Mühsal seiner Seele, das, was wir heute Morgen teilweise aus dem Psalm schon gelesen haben, musste das durchleiden. Er hat gelächzt unter der Sehnsucht nach Gerechtigkeit, dass die endlich auf dieser Erde auch funktioniert. Und das hat seine Seele so berührt und so belastet, seine Emotionen voll getroffen. Aber er wusste, dass er Frucht sehen wird und satt werden wird, weil dieser Zustand kommt. Wahre Gerechtigkeit werden wir erleben, wenn er seine Herrschaft antritt. Auf der anderen Seite ist der Hinweis für uns heute, wie weit können wir uns identifizieren mit Menschen, die diese Gerechtigkeit nicht kennen. Das ist interessant, das hat auch die Jünger getroffen. Das kommt nachher noch in im sechsten Kapitel in dieser Bergpredigt vor, wo es um die Schätze auf der Erde geht. Wie weit kooperieren wir mit Menschen, die in ihrer Ungerechtigkeit ihren Job tun, sozusagen? Das ist eine Herausforderung für uns als Nachfolger des Herrn Jesus, auch im Geschäftsleben. Da ist so viel Ungerechtigkeit vorhanden, so viel Lug und Trug letztendlich. Wie weit kann ich da noch mitgehen? Wie weit identifiziere ich mich damit? Aber das ist nur so ein Gedanke am Rand. Gucken wir noch die letzten Verse an, die zweite Gruppe sozusagen der Glückseligkeit. Das ist die Gruppe, die Menschen betrifft, die durch einen bestimmten inneren Zustand gekennzeichnet sind. Ja, es geht um unsere Gesinnung, um unseren Charakter. Oder in einem Wort zusammengefasst, das sind Menschen, die durch die Gnade Gottes gekennzeichnet sind. Vers 7, die Barmherzigen, die zeigen Gefühle, wie Gott sie selbst hat. Glückselig die Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren. Ich habe mir irgendwann mal dahinter geschrieben, nicht von den Menschen, sondern von Gott werden wir Barmherzigkeit wieder, wird uns gegeben werden. Ja? Die Barmherzigen haben also eine Gefühlsempfindung, so wie Gott sie hat. Gott sieht es doch gerne, wenn seine Kinder in der Barmherzigkeit leben. Denn das ist die Basis, dass wir Menschen einladen, zum Glauben zu kommen. Gelebte Barmherzigkeit. Und wer das in dieser Welt beweist, wird auch selbst aufs Neue die Kostbarkeit oder auch den Wert des barmherzigen Gottes erfahren. Wir können echte Barmherzigkeit also nur leben, wenn der Geist Gottes uns dahingehend motiviert, wenn wir ihm Raum geben. Das widerspricht unserer Natur, gerade den Schwächeren in unserer Gesellschaft zum Beispiel gegenüber barmherzig zu sein oder dem, der uns gerade vor das Schienbein getreten hat, nicht zurückzutreten. Und das hat mich auch diese Tage in den Bibeltagen so angesprochen. Wie oft ist mein Denken so verkehrt in dieser Richtung, wenn mir einer die Vorfahrt genommen hat und ich sage, du Blödmann, du Dummkopf, dann schimpfe ich auf ein Geschöpf Gottes. Das ist mir so deutlich geworden. Ja, das ist eine Sünde, die ich tue. Oftmals so Kleinigkeiten eigentlich. Klar gefällt mir das nicht, wenn mir einer die Vorfahrt nimmt, ja, oder ich noch scharf bremsen muss oder was. Ja, ne? Aber wo ist die Barmherzigkeit? Wir merken, es ist immer so ein Konfrontationskurs, in dem wir stehen. Aber Jesus sagt das hier. Glückselig, also der Weg zur Glücklichkeit, zur Zufriedenheit, zur inneren Frieden, ist die Barmherzigkeit. Der Jesus selbst hat es wieder in Perfektion vorgelebt. Ja? Der ist nicht aus der Haut gefahren, als sie ihm dann gewisse Dinge vorgeworfen haben, sondern er hat mit einer unglaublichen Weisheit Antworten gegeben. Ja? Fantastisch. Oder Vers 8, glücklich sind die, die ein reines Herz haben. Glückselig, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Logisch, oder? Ein reines Herz nur passt zu Gott. Denn sie entsprechen der Heiligkeit Gottes, wenn mein Herz rein von Sünde ist. Wie wichtig ist dieser Reinigungsprozess, auch der tagtägliche? Ja? Ausräumen, bekennen. Gott allein ist doch vollkommen rein. Und das wird im Leben des Herrn Jesus auch sichtbar, denn er ist das Leben seiner Jünger. Ein Mensch hat nur dann ein reines Herz, wenn darin keine verkehrten Motive vorhanden sind. Das ist so ein Stück weit eine Zusammenfassung vielleicht der anderen Punkte, die der Jesus vorher angeschnitten hat. Denn wenn mein Herz rein ist, dann gibt es nichts, was mich trennt von der Gemeinschaft mit meinem Herrn. Und darum ist es logisch, dass die, die ein reines Herz haben, auch die Gemeinschaft mit Gott erleben werden, so wie es hier letztendlich steht. Und Vers 9 ist ein hochaktueller Vers eigentlich. Glückselig die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Herr Putin einmal Sohn Gottes genannt wird, aber das wäre das Größte, was passieren könnte. So sind meine Vorstellungen darüber letztendlich, ja. Aber das ist so. Friedensstifter sind Gott ähnlich, denn er ist der größte Friedensstifter überhaupt. Menschen, von denen Frieden ausgeht, sind Menschen, die in einer wahren Gemeinschaft mit Gott leben. Aber wir brauchen uns gar nicht so hoch zu hängen in die Weltpolitik hinein, das fängt ganz unten, ganz klein eigentlich an bei uns, in unserer Umgebung, in unserer Familie, in unserem Arbeitsprozess, in unserem Freizeitbeschäftigung. Der Friedensstifter, der Herr Jesus, der kann unsere Herzen dahin bewegen. Frieden zu stiften setzt auch Aktivität voraus. Ich kann mir nicht hier hinsetzen und die Hände in den Schoß falten und sagen, es ist halt so und irgendwann wird Frieden kommen, dadurch werde ich kein Friedensstifter. Ja? Friedensstifter setzen sich aktiv für den Frieden ein. Und wenn wir das tun und wenn wir Menschen dann auch deutlich machen, aller Friede entsteht erst in dem Punkt, wenn ich Frieden mit Gott geschlossen habe. Wenn ich ihnen das versuche zu erklären, das ist vielleicht nicht einfach, also es geht nicht einfach, aber es ist das Wichtigste, was erstmal anfangen muss. Dann kann ich auch anfangen, Frieden in meinem kleinen Umfeld zu stiften. Friedensstifter zu sein, offenbart den Charakter zu Gottes. Denn aus ihm sind die Kinder Gottes geboren. Gott hat uns als seine Söhne angenommen, indem er uns Vergebung durch Jesus Christus geschenkt hat. Und ein guter Sohn versucht doch immer auch seinem Vater ähnlich zu sein, wenn sein Vater in dieser Perfektion vorhanden ist. Das setze ich jetzt bei Gott voraus, wenn ich ihn anschaue. Ja? Also möchte ich diesen nachstreben. Und deshalb lasst uns auch, gerade auch in der Gemeinschaft, in der Gemeinde und so weiter, versuchen, echten Frieden zu stiften. Auch wenn wir unterschiedliche Meinungen mal haben. Es ist so wichtig. Denn da entsprechen wir dann dem Wunsch unseres Herrn. Und dann werden wir auch zu Recht Söhne Gottes heißen. Vers 10, glückselig, die um der Gerechtigkeit willen Verfolgten, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Hier folgt so eine Art Zusammenfassung eigentlich, einmal der ersten Gruppe, bei der es um die Gerechtigkeit ging. Die Gerechtigkeit erzeugt letztendlich Verfolgung. Weil du, wenn du in einer Gerechtigkeit lebst oder Gerechtigkeit ausüben möchtest, du nicht in diese Gesellschaft hineinpasst. Und man kann das hier auch so übersetzen, glückselig die, die man verfolgt, weil sie Gottes Willen tun. Der Herr weist seine Jünger darauf hin, dass sie nicht darauf achten sollen, wer sie verfolgt, sondern auf den Grund der Verfolgung. Ich denke, das ist wesentlich. Die Menschen, die einen Christen verfolgen wegen seines Glaubens, sind auch Geschöpfe Gottes, die Gott lieb hat. Ich staune immer, wenn ich dann solche Berichte lese, dass die, die diese Verfolgung erleiden, ihren Peinigern auch noch vergeben können. Aber das geht nur, wenn man wirklich weiterschaut. Warum hat er mich verfolgt? Ganz einfach, weil ich den Willen Gottes gelebt habe. Und das stört den Satan und den Menschen, die letztendlich zu ihm gehören. Das ist wichtig, denke ich, so diesen Blick zu haben. Und Jesus sagt selbst, dass, weil sie ihn verfolgt haben, werden sie auch seine Nachfolger verfolgen. Aber er gibt hier eine feste Zusage. So wie er selbst das Reich der Himmel nicht verlieren kann, weil er schon jetzt selbst da ist, sage ich mal, so gibt er denen die Zusage, die wegen oder um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, dass auch sie zu diesem Reich des Himmels gehören. Untrennbar. Hier kommen die ganzen Aussagen, die drumherum stehen, niemand wird sie aus meiner Hand rauben und so weiter, wieder zusammen. Der, der die Garantie gibt, ist Jesus Christus selbst. Und auch wir sagen oft, ach Herr, danke, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo wir nicht verfolgt werden. Ja, nach außen ist das noch nicht, Gott sei Dank, der Fall. Dürfen wir dankbar für sein. Aber wie oft fängt die Verfolgung ja schon da an, wo man Nachteile erleiden muss. Wenn ich die Versicherung nicht betrüge, keine falschen Angaben mache, zum Beispiel. Oder aber, wenn ich auch tatsächlich im Geschäft mal sagen muss, den Schritt kann ich nicht mitgehen. Da treten Nachteile auf, die letztendlich der Anfang von Verfolgung sind. Das Gleiche ist, man muss sich ja heute wirklich überlegen, ob ich noch in der Öffentlichkeit zumindest davon reden darf, dass Gott den Menschen als Mann und Frau geschaffen hat und nur eine ewig dauernde Verbindung zwischen Mann und Frau auch eine Ehe darstellt. Eine untrennbare Verbindung. Das sind alles so Dinge, wo wir merken, das Feld wird kleiner. Und dann wird man vielleicht auch schon ausgeschlossen aus gewissen Gesellschaftskreisen. So fängt Verfolgung an. Aber wie gesagt, das ist noch ganz, ganz, ganz leicht. Aber letztendlich trifft es uns auch schon dieser Vers. Und deshalb nicht den Hass auf die Verfolger lenken, der wieder unserer menschlichen Natur entsprechen würde, sondern den Grund dahinter zu sehen, es hängt damit zusammen, dass wir unserem Herrn nachfolgen und ihm treu sind. Ja, Zeit läuft weit weg. Ich denke, wir können das ein Stück weit auch schon zusammenfassen. Die Versen 11 und 12 fassen dann auch nochmal die zweite Gruppe zusammen, bei der es um die inneren Kennzeichen des Herrn Jesus selber geht und das Offenbaren seines Charakters ist eine Offenbarung von seiner Gnade. Und die Jünger werden hier direkt sogar angesprochen jetzt. Vorher war es mehr allgemein gesagt. Hier sagt der Jesus, glückselig seid ihr, Und der Segen wird nicht mehr so allgemein zugeteilt, sondern ganz persönlich zugesprochen. Ich denke, das ist so wichtig, gerade dann, wo es um diese Verfolgung, um das Schmähen, um das Ertragen des Bösen, des Lügnerischen geht. Ja, da sagt der Jesus ganz bewusst, glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen, verfolgen und so weiter. Und dann freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß in den Himmeln, denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch waren. Ja, die Bibel spricht von dem Schmach des Christentums oder der Schmach des Christus. Und der wird uns treffen. Machen wir uns nichts vor. Das ist oft schon im Kleinen, das fängt ja schon, ich kann mich noch in meiner Kindheit erinnern, in der Schule, dass so manch einer darüber gelacht hat, dass ich jeden Sonntag in die Gemeinde gerannt bin, so ungefähr. Das sind so Kleinigkeiten, aber da fängt es letztendlich mit an, wo ja es Auswirkungen auf meinen Charakter auch hat, weil ich mich auf einmal dann nicht mehr den Mut hatte zu bekennen, ja, und ich dann lieber die Klappe gehalten habe oder so, ja. Das sind so, da fängt das an, der Schmach, ja. Du gehörst einfach dann nicht mehr zu dieser Welt. Das sind einfache Dinge, aber der Jesus will uns hier den Mut zusprechen und sagen, ey, bei mir habt ihr ganz große Pluspunkte sozusagen. Ja. Das ist einfach das, er verspricht uns den Himmel. Der Jesus erwähnt hier, und das können wir zusammenfassend über diesen Text sagen, 8 Dinge. Und er beginnt mit der Armut im Geist und er endet mit der Verfolgung. Interessanter Weg dahin. Zum einen, Armut im Geist, habe ich ja schon gesagt, wir müssen wirklich kapitulieren vor Gott. Allein das bricht schon ein Stück weit etwas in meinem Charakter. Ja, da wirst du umgedreht. Und dann die anderen Punkte, ja, die tun ganz gut. Gerechtigkeit und Barmherzigkeit, Sanftmütigkeit und so weiter. Möchte ich gerne leben, ja, möchte ich wachsen drin. So, und dann kommt am Ende der dicke Hammer, die Verfolgung. Ich stelle mir das eigentlich in meinen menschlichen Gedanken ganz anders vor. Ja? So wachsen im Glauben, das war ja das Thema auch der Bibeltage, da wirst du immer besser, immer größer, da wird die Frucht so richtig dick und wunderbar süß und kräftig. Ja? Aber das hat, solange wir auf dieser Erde sind, auch letztendlich mit dem negativen Aspekt zu tun, den wir so empfinden vielleicht, der letztendlich aber dann Ausdruck ist dessen, dass der Herr in uns größer und wichtiger geworden ist. Es ja, geht hin bis zu dem Punkt, wo wir dann einfach das Ziel erreichen werden. Das möchte der Jesus uns deutlich machen. Die Welt verlangt einfach nicht nach Gott. Und so passen auch die Wesenszüge Gottes in die jetzige Welt nicht hinein. Sondern man feindet sie an, man wirft diesen wunderbaren Wesenszügen eigentlich alles Negatives vor. Dabei ist es das Beste, was passieren kann. So kommt es zu Verfolgung, mit denen die Aufzählung, die der Jesus hier gibt, letztendlich endet. Wenn wir es aber recht betrachten, schmälert das nicht die Größe unseres Herrn, sondern hebt sie noch hervor. Und ich wünsche uns, dass uns das Mut macht, auch wenn unsere persönliche Verfassung im Moment ein wenig belastet ist durch Ereignisse in unserem Umfeld oder so etwas. Wir haben einen großen, treuen Herrn, der uns durchtragen wird. Und das will der Jesus auch in den nächsten Versen und Kapiteln dieser Bergpredigt eigentlich deutlich machen. Wie kostbar und wie wertvoll es ist, die Beziehung zu ihm zu stärken und, ja, um aus dem Bild der Weinstock und der Rebe zu bleiben, näher an den Stamm dran zu kommen, weil da die dicksten und die süßesten Früchte wachsen können. Das wünsche ich uns.